Wissenschaftsradio. Das Forschungsmagazin auf Radio Radieschen.
Herzlich willkommen zum Wissenschaftsradio. Hattet ihr schon einmal solche Schmerzen, dass ihr in Ohnmacht gefallen seid? Für einige Betroffene von Endometriose gehören starke Schmerzen, manchmal bis zur Ohnmacht, zum Alltag. Etwa jede 10. Frau im gebärfähigen Alter ist von Endometriose betroffen. Die Endometriose wird auch als Chamäleon der gynäkologischen Erkrankungen bezeichnet. Viele ExpertInnen gehen von einer hohen Dunkelziffer bei der Zahl der Erkrankten aus. Bei der chronischen Krankheit wächst Gewebe, das dem der Gebärmutterschleimhaut ähnelt, außerhalb der Gebärmutter, zum Beispiel im Becken. Abgesehen von starken Schmerzen kann die Krankheit auch Probleme an anderen Organen und Unfruchtbarkeit verursachen. Letzte Woche haben wir bereits mit dem Gynäkologen Dr. Wenzel darüber gesprochen, warum die Krankheit so wenig erforscht wird. Außerdem war Clara bei uns im Studio, sie wurde vor kurzem wegen ihrer Endometriose operiert und hat mit mir über die OP gesprochen und darüber, wie sich Endometriose auf ihren Alltag und ihre Beziehungen auswirkt. Für die heutige Sendung haben wir mit der Leiterin des Endometriose-Zentrums für Kinderwunschpaare über das Thema Schwangerschaft gesprochen. Außerdem hören wir von Emily und Theresa, die beide an Endometriose leiden. Und eine betroffene Psychologin erzählt uns, warum Selbsthilfegruppen so wichtig sind.
Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin, jeden Dienstag von 10 bis 11. Alle Infos unter radio-radieschen.at.
Wer mit Endometriose diagnostiziert wird, wird sehr bald auch mit dem Thema Schwangerschaft konfrontiert werden. Denn die Fruchtbarkeit kann durch die Krankheit eingeschränkt werden. Warum das so ist, das weiß Dr. Chalali Pregartner. Sie leitet das Endometriose-Zentrum für Kinderwunschpaare in Wien. Alexander Wolf hat sie zum Interview getroffen.
Wie beeinflusst Endometriose die Wahrscheinlichkeit, schwanger zu werden?
Man kann sagen, ungefähr 30-50% der Frauen mit Endometriose haben Probleme mit der Fruchtbarkeit. Faktoren, die einen Einfluss haben auf die Fruchtbarkeit, sind erstmal einerseits die Schmerzen. Also Frauen mit Endometriose haben auch mitunter nicht nur Regelschmerzen, sondern eben auch Schmerzen beim Geschlechtsverkehr. Also es hat einen negativen Einfluss auf die Sexualität, auf die Paarbeziehung und auf die Lebensqualität. Also in diesem Sinne wird auch weniger eben Geschlechtsverkehr gehabt oder vielleicht abgebrochen aufgrund von Schmerzen. Dann ist es so, dass bei Endometriose Verklebungen häufig anzutreffen sind durch diese chronische Entzündung. Dann kann es eben sein, dass einerseits die Eileiter verklebt sind. Das heißt, es kann gar kein Spermium quasi durch und die Eizelle kann nicht befruchtet werden, beziehungsweise wenn dann befruchtet wird, auch nicht runterwandern richtig in die Gebärmutter. Dann können eben anatomische Verzerrungen durch diese Verwachsungen dazu führen, dass eben die Wege nicht möglich sind für Spermium und für die Eizelle. Und dann anderer Faktor, der weiter nochmal eine Rolle spielt, mal gesehen, Frauen mit Endometriose haben eine schlechtere Eizellqualität. Besonders sieht man das bei Frauen, die Endometriose an den Eierstöcken haben, also die Endometriose-Zysten haben. Und auf der anderen Seite haben wir auch häufig, dass die Eizellreserve reduziert ist. Das heißt, sie neigen dazu, generell weniger Eizellen zu haben. Je weniger Eizellen ich habe und davon dann noch durch Endometriose von der Qualität schon eingeschränkt sind, desto weniger Chancen bezüglich einer Schwangerschaft habe ich oder brauche einfach länger. Ein weiterer Faktor ist, man hat sich gezeigt, die Schleimhaut der Gebärmutter nimmt sozusagen für eine Einnistung das schwerer an. Auch genetisch sieht man, dass gewisse Gene anders exprimiert sind. Und daher auch für die Einnistung nicht optimal sind für ein Embryo.
Weniger bekannt als die Endometriose ist die Adenomyose, eine Unterform der Endometriose. Hier sind die Endometrioseherde in der Muskelwand der Gebärmutter. Hat diese auch einen Einfluss auf die Schwangerschaft?
70-80% der Frauen mit Endometriose haben eben diese Adenomyose. Da kommt noch dazu, dass die Gebärmutter, die zieht sich zu oft zusammen, was auch nicht sein soll. Da ist auch die Anatomie ein bisschen verzerrt, weil sie eben größer ist und nicht so geformt ist, wie es eigentlich klassisch sein soll. Das sind alles so einzelne Faktoren, da kann man noch ganz viele aufzählen, aber die eben alle einen Einfluss haben.
Welche Komplikationen kann Endometriose verursachen?
Also was Endometriose halt verursachen kann, ist, also abgesehen von den Schmerzen und die Lebensqualität, die sehr beeinträchtigt sein kann, muss aber nicht sein. Es kann auch sein, dass man ausgeprägte Endometriose hat, aber gar nicht so wirklich das merkt, sondern erst an einem Kinderwunsch das merkt. Also das ist auch diese chamäleonartige Gabe der Endometriose, dass die ja sehr vielfältig ist von den Symptomen her. Aber es ist natürlich so, je mehr die Entzündungsprozesse vorliegen und eben diese Herde sich sozusagen ausweiten, dass die dann auch Darm, Blase, also verschiedene Organe übergreifen und da wirklich sich gerade in diese Organe reinfressen, und damit schädigen. Also das ist so das, was eben im weiteren Fall auch passieren kann, abhängig davon, welche Form der Endometriose hat, wie, eben wo sie liegt und wie sie entwickelt. Bei der Endometriose-Zyste, wenn die sehr groß wird, kann es passieren, dass der Eierstock sich verdreht. Das ist allgemein bei Zysten die Gefahr, aber eben genauso auch bei der Endometriose-Zyste. Das ist halt eine Notfallsituation. Oder natürlich auch eine, wenn die platzen sollte, das ist jetzt ein bisschen seltener, dass die jetzt einfach so platzen. Aber wenn die natürlich groß werden und platzen, natürlich jetzt hat man dann ganz viel Blut im Bauch. Das ist auch eine Akutsituation. Aber das sind jetzt so im Prinzip die groben Komplikationen, die Endometriose verursachen kann. Aber meistens hat man schon so viele Schmerzen bis dahin oder eben, wenn es vor allem Darm und Blase betrifft, auch nochmal andere Faktoren, dass man da halt schon vor eingreifen wird wahrscheinlich oder was macht.
Auf was achten Sie beim Umgang mit Endometriose-Patienten und Patientinnen?
Wir fokussieren uns sehr speziell auf den Kinderwunsch. Was ich da schon speziell bei Endometriose nochmal mehr betone als bei anderen Patienten, ist, dass sie damit rechnen müssen, dass es länger dauert und mehr Versuche notwendig sind, dass es eben häufig invasivere Versuche notwendig sind, also dass die eher mal eine künstliche Befruchtung brauchen als in manchen anderen Fällen vielleicht bei Frauen mit Endometriose, sozusagen, wo ich da mehr drauf aufmerksam mache, dass sie da den Kopf nicht hängen lassen sollen. Was ich auch bei Endometriose, wenn ich es noch vor dem Kinderwunsch irgendwie erwische, dass man wirklich da den Kinderwunsch bedenkt, im Hinterkopf hat, ich will da keine Panik machen, aber Alter spielt eine große Rolle. Alter spielt halt einfach in generell beim Kinderwunsch eine große Rolle, um die Chancen zu erhöhen. Aber wenn man dann noch Endometriose hat, ist es dann wirklich stark limitiert, wenn die älter die Patientinnen sind.
Gibt es da dann eine spezielle Versorgung, weil Menschen mit Endometriose mehr Unterstützung brauchen?
Genau, also es gibt allgemein Endometriose, es gibt jetzt viele Endometriose-Zentren, das gibt es in Österreich weit. Einige Frauenärzte und Frauenärztinnen, die auf Endometriose spezialisiert sind oder die da zumindest mitunter eine gute Erfahrung haben. Also sowas, und da wird das gut begleitet. Wir haben ja dann eben genau deshalb, um da jetzt auch nochmal mehr Fokus in die ganze Sache reinzubringen, eben dieses Endometriose-Zentrum für Kinderwunschpaare in unserem Zentrum, sozusagen als Kompetenzzentrum aufgebaut, um genau da auch nochmal eine gute Begleitung, was jetzt den Kinderwunsch angeht.
Sehen Sie eine Entwicklung bei der Forschung in Bezug auf Endometriose?
Früher war das immer so, Endometriose wurde sehr abgetan, weil es im Endeffekt eine gutartige Erkrankung ist. Die Gelder sind eher Richtung Krebsforschung gegangen und für die Endometriose ist nichts übrig geblieben. Da sehe ich schon einen Wandel. Natürlich, je schneller der ist, desto besser, weil das eben auch nicht unterschätzt werden sollte mit der Endometriose, weil es ja doch volkswirtschaftlich auch langfristig einen großen Einfluss hat, einfach die Erkrankung.
Welche Empfehlung würden Sie Betroffenen mit auf den Weg geben?
Mein Fokus liegt jetzt mehr auf Kinderwunsch und da ist mir ein großes Anliegen, was ich schon ein bisschen angedeutet habe, drauf zu schauen, dass man, wenn man es weiß, wirklich frühzeitig beraten lässt, sich Optionen geben lässt, den Kopf nicht hängen lässt und wirklich sich beschäftigt damit, was die Fruchtbarkeit angeht, wenn der Wunsch da ist, dass man generell schwanger wird oder einen Kinderwunsch hat, muss ja nicht jeder einen Kinderwunsch haben, also dass man da einfach sich beraten lässt und frühzeitig schaut, das ist aber natürlich damit verbunden, dass man auch frühzeitig die Diagnose bekommt.
Vielen Dank für das Interview. Haben Sie abschließend noch etwas, was Sie den Betroffenen mit auf den Weg geben wollen?
Na, ich würde vielleicht nur ein Wort auch an die Männer richten wollen, weil oft sehen die Frauen das dann nicht mehr so als ihr eigenes Problem, dass auch die Männer da eine Aufmerksamkeit haben, dass sie auch für sowas offen sind, über das Thema Regelblutung Ahnung zu haben und zu thematisieren. Und wenn sie sehen, eben Partnerin hat Beschwerden, sowas zu thematisieren und nicht abzutun, ja, dann muss sie selber damit klarkommen. Also dass das wirklich offen thematisiert wird von allen, dass auch eben schon junge Mädchen darüber aufgeklärt werden, das ist mir ein großes Anliegen, damit man halt einfach diese Erkrankung kennt.
Emily, Eva Maria und Theresa leiden an Endometriose. Johanna Hirzberger hat mit ihnen gesprochen.
Ich wusste eigentlich ziemlich sicher, wann ich die Regel kriege. Und hatte halt immer mein Notfallset mit, wo Kreislauftropfen drinnen waren, ein Packerl Zucker, ein Packerl Magnesium, Wasser und halt Schmerzmittel en masse.
Also ich erinnere mich einfach an richtig heftige Schmerzen, so Unterbauchschmerzen, Krämpfe ziehen und so schlimm, dass ich in dem Moment nicht atmen konnte. Und dass sie halt mit mich auch gerade aufrichten konnte. Das heißt, das Umfeld hat das natürlich dann gemerkt.
Wenn man beim Geschlechtsverkehr jedes Mal Schmerzen hat, dann fühlt man sich da einfach auch total blöd.
Hatte dann wirklich so einen Modus, wenn ich es gespürt habe und mir dachte, okay, heute wird schlimm, dann war es Mama, hol mir bitte ein Glas Wasser, Mama, mach mir bitte Magnesium, ich leg mich hin, leg die Füße hoch, nimm die Schmerzmittel, Wärmeflasche und atme durch den Schmerz.
Da habe ich auch gedacht, was ist eigentlich los mit mir? So, ich müsste eigentlich funktionieren. Ich habe mich einfach total isoliert einfach gefühlt, also wirklich so abgeschnitten von allem.
Und das war nicht schön, wenn man so das Gefühl hat, mit meinem Körper stimmt was nicht.
Den Bekanntenkreis oder Freundeskreis, der hat sich dann bei mir auch verkleinert, logischerweise, weil ich einfach keine Energie mehr hatte.
Ich habe eigentlich ab der ersten Periode schon Regelschmerzen gehabt.
Emily ist 23 Jahre alt. Sie studiert Medizin und lebt in Wien. Sie ist eine von bis zu 300.000 Personen in Österreich, die an Endometriose leiden.
Meine Mama hatte auch immer Regelschmerzen, meine Oma auch. Das war dann halt einfach so, ja, in unserer Familie hat man das halt einfach. Und dann habe ich es halt irgendwie so hingenommen und habe mir gedacht, okay, das ist halt einfach so bei mir.
Mehrmals hat Emily so starke Schmerzen, dass sie in Ohnmacht fällt und ins Krankenhaus muss. Auch bei der Frauenärztin erzählt sie von ihren Schmerzen. Geholfen wird ihr aber weder dort noch im Krankenhaus. Durch ihr Medizinstudium weckt sie irgendwann selbst den Verdacht, dass sie Endometriose haben könnte.
Dann bin ich zu einem Spezialisten gegangen und habe ihm gesagt, ich habe das Gefühl, ich habe Endometriose. Ich würde gerne, dass sie das anschauen und mir bestätigen oder widerlegen. Und er hat dann eigentlich ganz schnell gesagt, ja, schaut so aus, Verdacht auf Adenomiose. Das ist eben die andere Erkrankung, die zu Endometriose dazugehört, und Endometriose. Also am Anfang war ich erleichtert und dann war ich massiv wütend, weil dann habe ich halt auch gefragt, was kann ich jetzt machen? Und dann waren die Optionen ja entweder du nimmst die Pille oder du probierst es weiter mit Kurkuma-Präparaten, da gibt es eine neue Studie dazu, die eben antientzündlich wirken soll, ja, oder halt weiter NSAIR, also Schmerzmittel und solche Sachen schlucken. Und dann war ich irgendwie sehr wütend, dass da jetzt eigentlich nur blöde Optionen sind als Therapie. Ich habe dann eben überlegt, was ich mache. Ich habe dem Gynäkologen gesagt, nein, ich will keine Pille nehmen. Dann bin ich aber nach Hause gegangen und habe mir gedacht, was ist meine Alternative? Und die Alternative, jedes Monat Schmerzmittel zu schlucken und zu hoffen, dass nichts ist und 2 Tage einfach im Bett zu liegen, ist keine Lebensqualität. Und dann habe ich ihn eben auch gefragt, was gibt es für Optionen? Und da gibt es eben diese eine Pille, die extra für Endometriose-Patientinnen entwickelt worden ist, die Metrissa. Und die habe ich dann ausprobiert. Ich finde, es ist super angenehm. Ich habe keine Regel mehr, ich habe keine Schmerzen mehr, also fast keine mehr. Und für mich ist das ein guter Weg. Ich verstehe total, dass es Frauen gibt, die sagen, das beeinflusst mich psychisch oder ich spüre psychische Nebenwirkungen oder es geht mir nicht gut. Ich habe Gott sei Dank keine Nebenwirkungen außer hin und wieder Kopfschmerzen. Ich habe das Gefühl, das hat sich verschlimmert. Aber sonst bin ich eigentlich mit dem sehr zufrieden.
Auch Eva Maria nimmt die Pille lange. Weil ihr die Hormone nicht gut tun, setzt sie irgendwann ab. Dann wird ihre Regelblutung sehr stark und sie hat Schmerzen.
Die waren aber die ersten Jahre noch aushaltbar. Es war einfach Schmerzen und man sagt, man hat ein bisschen mehr Schmerzen, es geht. Aber dann eben die letzten 2, 3, 4 Jahre wurden die Schmerzen dann extrem unerträglich, dass ich einfach dann ja den Alltag kaum mehr meistern konnte.
Mit 21 Jahren geht sie zum ersten Mal zu ÄrztInnen. Die Endometriose-Diagnose bekommt sie erst 8 Jahre später. In dieser Zeit bekommt sie für ihre Symptome die unterschiedlichsten Diagnosen wie Reizdarm oder Reizblase.
Ich bin dann immer weggegangen nach der Untersuchung und habe mir dann immer gedacht, irgendwie passt was nicht. Also ich habe zwar die Diagnose bekommen, dann hat es geheißen, ich soll die Ernährung umstellen, aber es hat sich halt die Symptomatik nicht verändert. Und war dann zum Schluss natürlich sehr verzweifelt, weil ich mir gedacht habe, ja, ich gehe dann irgendwie zu den Ärzten und komme dann zurück und habe trotzdem keine Lösung, was ich jetzt machen soll mit meinen Schmerzen. Und die eigene Realität wird ein bisschen so verneint. Das heißt, wenn man dann da hingeht, das ist es nicht und man ist aber irgendwie noch überzeugt, dass es das sein könnte. Und dann fängt man natürlich an zu zweifeln. Was man vielleicht nicht bedenkt, das braucht total viel Zeit und Energie. Also selbst zu suchen und zu schauen, was gibt's denn da für Ärzte, dort einen Termin auszumachen. Und das sind dann ganz viele organisatorische Sachen, die dann neben der Arbeit sind. Dann wird wieder nichts gefunden, dann geht man zum nächsten.
Da auch ihre Mutter Endometriose hat, beginnt Eva Maria selbst zu recherchieren. Doch lange wird ihr gesagt, sie hat keine Endometriose. Schlussendlich findet sie eine Gynäkologin, die ihre Beschwerden ernst nimmt und sie an einen Experten weiterleitet.
Dort habe ich dann auch die Diagnose sofort bekommen, weil die eben diese 6,5 cm große Zyste gefunden hat.
Bei der Operation werden ihr die Endometrioseherde entfernt. Die OP dauert länger als gedacht, weil das Becken von Eva Maria so verwachsen ist. Nach der OP geht es ihr besser.
Ja, also es war wirklich von extrem starke Symptome bis ich merke eigentlich kaum mehr was. Und ich habe das eigentlich so extrem gefunden, weil ich dachte, kann das sein, dass es, natürlich jetzt ist operiert worden, aber ich habe total gemerkt, einfach so leidensdruckmäßig, Lebensqualität, wie viel besser es mir einfach gegangen ist.
Theresa ist 27 und lebt in Niederösterreich. Bereits als Teenagerin hat sie Schmerzen bei der Periode, denkt aber, das sei normal.
Über die Jahre habe ich einfach wirklich starke Schmerzen gehabt bei den Blutungen und das kam aber auch nicht so von einem Tag auf den anderen. Das heißt, es war jetzt nicht so plötzlich da, dass man sagt, ah, jetzt ist irgendwas los mit mir, sondern es war halt schleichend und irgendwann dachte ich mir, es tut schon sehr weh. Und mit 17, 18 oder so redet man halt dann mal mit Freundinnen drüber und fragt, wie das bei denen ist und ob die eigentlich auch manchmal plötzlich nicht mehr weitergehen können, weil sie so Krämpfe haben oder so. Es war mehr so innerhalb von mehreren Gesprächen, dass ich mir dann irgendwann gedacht habe, okay, irgendwie fühle ich anders als die anderen. Das, was aber bei mir halt sozusagen den entscheidenden Punkt gegeben hat, wo ich dann gemerkt habe, okay, da stimmt wirklich was nicht, war gar nicht bei den Regelschmerzen, sondern weil ich wahnsinnige Schmerzen beim Geschlechtsverkehr hatte. Und auch das habe ich am Anfang für normal gehalten. Und irgendwann bin ich draufgekommen, dass das auch ohne Schmerzen geht.
Als Theresa älter wird, wendet sie sich mit ihren Schmerzen an ihren Frauenarzt.
Der hat zuerst einmal nur eine Zyste entdeckt, die war auch nach einem Monat wieder weg. Dann habe ich mir gedacht, okay, vielleicht lag es irgendwie daran. Und habe halt weitergeschaut und dann war es nicht weg. Dann bin ich wieder hin. Und dann habe ich gesagt, ja, nein. Und das ist, der hat mich überhaupt nicht ernst genommen einfach. Das hat mich auch total verunsichert. Weil ich mir dann gedacht habe, vielleicht ist es ja doch normal, vielleicht spüre ich irgendwie zu stark hin oder vielleicht liegt es eben an mir. Und bin dann recht lange nicht zum Frauenarzt gegangen und irgendwann hat mein Freund gesagt, du musst jetzt zu einem Frauenarzt und zwar zu einem anderen und wir müssen das angehen. Und hat mich da ein bisschen getreten und gut war es, weil ich war dann bei einer Wahlärztin und noch bevor sie mich untersucht hat. Ich habe nur meine Symptome sozusagen geschildert und sie war, ja, ich habe da einen Verdacht. Und bei der Untersuchung war sie dann mehr oder weniger ziemlich sicher, dass das Endometriose sein wird. Dann ist zuerst einmal kurz eine Welt zusammengebrochen für mich, weil ich kannte das gar nicht in das Wort habe ich noch nie gehört gehabt und in dieser wunderschönen, bequemen Position beim Frauenarzt, damit dann so konfrontiert zu werden, dass da auch eine OP notwendig sein wird eventuell und so, dann oh. Was für mich sofort schon in dem Moment, wo ich das Wort zum ersten Mal gehört habe und dann so ein bisschen gegoogelt habe, eingeschossen ist einfach der Kinderwunsch, der damals noch nicht aktiv war, aber ich wollte halt immer Kinder haben und wenn man das einmal so ein bisschen gesagt kriegt, dass es eventuell schwer werden könnte, in dem Moment, da ist mir komplett, da sind die Sicherungen durchgebrannt. Und ab dem Moment wollte ich unbedingt ein Kind, sofort, so ungefähr. Und das war ungesund, psychisch, das war gar nicht gut. Das war wirklich am allerschlimmsten, dass ich Angst hatte, dass ich keine Kinder kriegen kann.
Auch Theresa wird operiert. Nach der Operation versucht sie, schwanger zu werden. Aber es funktioniert nicht.
Man muss ehrlich sagen, also jetzt im Nachhinein, mir ging es psychisch wirklich schon nicht mehr gut. Ich war total komisch drauf. Und man sagt ja immer so, wenn man es ein Jahr probiert hat, dann gilt man irgendwie als schwieriger Fall sozusagen. Und dann war ich über dieses eine Jahr drüber und dachte mir echt, das wird nichts mehr und war total verzweifelt und es gab in meinem Kopf überhaupt nichts mehr anderes, als dass ich unbedingt ein Kind brauche. Und dann hat es im Juni plötzlich doch funktioniert.
Im Schnitt dauert es rund 10 Jahre, bis eine Person mit Endometriose diagnostiziert wird. Geheilt werden kann Endometriose nicht. Viele Betroffene sind trotz Behandlung oder OP in ihrem Alltag stark eingeschränkt. Halt gibt vielen Betroffenen ihr Umfeld und Austausch.
Ich finde es einfach wichtig, dass man darüber redet, und in den letzten Jahren hat das Thema mehr Aufmerksamkeit bekommen, und das finde ich total wichtig, dass das nicht wieder verloren geht. Und ich merke einfach, wie es gut tut, wenn man mit anderen drüber redet und mit anderen Betroffenen. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel nicht mich super toll auskenne oder so, hat mir eine Freundin zum Beispiel mal einfach wen weitergeleitet, der diese Diagnose bekommen hat und so ganz ohne irgendwas dagestanden ist. Und dann haben wir einfach eine Stunde drüber geplaudert, wie ist es bei dir, wie ist es bei mir und was kann man sozusagen machen oder was hast du gemacht, was habe ich gemacht, und das tut gut. Genau, das finde ich ganz wichtig.
Inzwischen wird Endometriose vermehrt erforscht und auch Aufklärungsarbeit geleistet. Trotzdem fehlt Bewusstsein beim ärztlichen Personal und der Bevölkerung. Was wünschen sich Betroffene?
Mehr Gehör von Anfang an, bessere Therapie und auch einfach vom medizinischen Personal mehr Fokus drauf.
Ihr hört das Wissenschaftsradio auf Radio Radieschen und wir sprechen heute über Endometriose. Wir haben bereits von einer Ärztin und Betroffenen gehört. Eva-Maria Kreins ist Psychologin und lebt selbst mit Endometriose. Sehr lange wurden ihre Beschwerden nicht ernst genommen. Sie weiß, wie wichtig auch die psychische Behandlung von Endometriose ist. Welche Auswirkungen kann Endometriose auf die Psyche haben?
Also chronische Erkrankungen gehen natürlich ganz, ganz stark auch auf die mentale Gesundheit. Vor allem eben so psychosoziale Faktoren. Die meisten Menschen mit chronischen Erkrankungen haben einfach auch ständig mit chronischem Schmerz zu tun. Das heißt, man ist einfach in der Leistungsfähigkeit oft eingeschränkter als Menschen, die einfach nicht chronisch erkrankt sind. Das ist schon einmal eine sehr bittere Pille, die man dann auch schlucken muss. Thema Krankheitsbewältigung, da arbeitet man ganz, ganz häufig auch im therapeutischen Kontext. Es ändert sich oft, wie Menschen mit einem umgehen. Die Arbeit, ob man die vielleicht noch nachgehen kann, ob man die Ausbildung nachgehen kann, wie leistungsfähig man ist. Und dementsprechend kommen auch oft finanzielle Sorgen hinzu. Aus psychologischer Perspektive ist es natürlich deswegen auch sehr, sehr wichtig, an diversen Themen auch zu arbeiten. Also man arbeitet dann auch ganz, ganz stark an dem Kontrollverlust, den einfach die Kontrolle wiederherzustellen.
Wie sieht denn die Behandlung von PatientInnen mit chronischen Erkrankungen allgemein aus?
Was man macht, also das ist jetzt, natürlich gibt es mehrere chronische Erkrankungen, ist aber einmal im psychologischen Kontext oder auch oft wird das in Selbsthilfegruppen gemacht, dass man einfach am psychoedukativ, nennt sich das, einfach wissensvermittelnd arbeitet. Das heißt, einmal wirklich aufklärt, inwiefern hängt eben Stress zusammen mit den chronischen Erkrankungen, inwiefern kann man auch den Stress beeinflussen, also im Sinn von innerer und äußerer Stressoren, Stressmanagement, Bewältigungsmechanismen wie Entspannungsverfahren, dass man den Stress einfach selbst ein bisschen runterschrauben kann. Weil wenn ich verstehe, wie das zusammenhängt, also so fördernde Faktoren und Dinge, die vielleicht nicht so förderlich sind, eher hinderlich, dann habe ich das Gefühl, ich habe irgendwie einen Einfluss auf die Erkrankung. Deswegen ist aber die Wissensvermittlung ganz, ganz wichtig. Und natürlich dann auch weiter eben an der Akzeptanzarbeit, an so Glaubenssätzen arbeiten. Das heißt, oft zu Überzeugungen, die mit der Krankheit eben verbunden sind, zum Beispiel, das wird nie besser werden, dass man sich die anschaut. Und ganz wichtig für den Supportsystem, inwiefern ist mein Umfeld förderlich, inwiefern weiß mein Umfeld schon Bescheid vielleicht auch über die Erkrankung und kann mich unterstützen. Und Thema Abgrenzung und Selbstfürsorge. Also es gibt ganz, ganz viele Punkte, an denen man arbeiten kann.
Was wären denn so konkrete Maßnahmen, um jetzt zum Beispiel Stress zu reduzieren?
Also eben diese progressive Muskelrelaxation, die sehr, sehr häufig auch in Reha-Institutionen angewendet wird, eben durch das Anspannen der Muskulatur und Entspannen, kommt man eben dann auch gedanklich zu einer besseren Distanzierung und auch körperlich. Also man aktiviert eben dann den Ruhenerv, Parasympathikus, und kommt dann einfach dann in einen entspannteren Modus, wenn man das regelmäßig auch erlernt und dann auch natürlich trainiert und regelmäßig anwendet. Also das wäre ein Entspannungsverfahren, zum Thema Stressmanagement. Und da gibt es natürlich noch viel, viel mehr, die man anwenden könnte und probieren könnte. Und dann würde man mit dem Klienten oder mit der Person, dann macht man das einfach in diesem Setting, dass man das gemeinsam probiert und schaut, welches Verfahren tut denn der Person gut. Jeder Mensch ist anders und jeder Mensch kann mit jedem Verfahren gleich gut arbeiten. Und dann schaut man eben, was für die Person vielleicht gut ist und gut passen könnte, um einfach den Stress etwas runterzuschrauben, was ein Leben lang ja eigentlich wichtig ist, mit Stress gut umgehen zu können. Weil Stress kann man nicht vermeiden in dem Sinn, sondern wirklich schauen, wie kann ich gut mit dem umgehen, wie kann ich gut den bewältigen.
Gibt es sonst noch Tools oder Angebote, die Betroffene, abgesehen von Therapie, also vielleicht auch kostenlos, in Anspruch nehmen können?
Ganz wichtiges Thema, Selbsthilfegruppen sind ein ganz, ganz tolles Tool und eine wertvolle psychologische Ressource. Das zeigt sich eben durch unterschiedliche eben Wirkfaktoren von Selbsthilfegruppen. Es werden Ressourcen ausgetauscht. Das heißt, man schaut, was funktioniert schon gut für eine andere Person. Man fühlt sich dann eben weniger alleine in dem Kontext. Man lernt auch mit der Erkrankung besser umzugehen und man stärkt diese Selbstmanagement-Kompetenz. Das heißt, dass ich einfach direkt dann einen Einfluss auf mein Leben ausüben kann. Und was mir noch ein wichtiger Punkt ist, ist eben dieses Kontrollerleben. Selbsthilfegruppen stärken das Kontrollerleben. Man weiß, Menschen, die sich stark verbunden fühlen, sind gesünder, glücklicher und leben länger. Und diesen Effekt nennt man in der Psychologie Social Cure, also soziales Heilmittel. Und genau mit diesem Wirkfaktor macht man sich einfach dann in diesem Setting zunutze. Also durch diesen Austausch mit Gleichgesinnten und eben dieses Gefühl, ich bin nicht alleine, ich bin verbunden, wir haben das gleiche Ziel. Durch den wird das Ganze einfach, durch das fühlt man sich ja dann im Endeffekt auch eben bestärkt in seiner Erkrankung, wenn man nicht alleine ist. Und wenn man eben nicht alleine ist, sondern im sozialen Kontext, das ist es, was es braucht.
Welche Tipps haben Sie abschließend für Betroffene und deren Umfeld?
Für Betroffene würde ich also wichtig finden, vielleicht ein bisschen mitzuteilen, dass jeder ein wenig auch Eigenverantwortung hat über den eigenen Körper und auch in dem Sinn so ein bisschen der Experte ist für den eigenen Körper. Und wenn man wirklich das Gefühl hat, irgendwas ist nicht in Ordnung und die Ursache ist noch nicht gefunden, dann wäre da auch mein Ansporn, bitte nicht aufzugeben, auch darüber zu reden. Ganz wichtig, nehmt euch Zeit eben für Regenerationsphasen. Und nicht jeder Tag ist gleich. Das heißt, wenn man beispielsweise, wenn es einem nicht gut geht, das kennen ja die meisten Menschen oder auch Menschen, die vielleicht chronische Erkrankungen haben, wenn man Schmerzen hat, verbraucht es sehr viel Energie. Das heißt, vielleicht auch nicht zu hart mit sich selbst zu sein, dann hat man vielleicht nicht so viel Energie wie jemand, der einfach voll körperlich gesund ist. Und ein wenig vielleicht auch in diese aktive Rolle zu kommen, weil in dieser passiven Rolle fühlt man sich ja so hilflos und in diese aktive Rolle zu kommen, indem man eben darüber spricht, indem man aktiv dann etwas tut, vielleicht auch seine Geschichte teilt, sei es auf Social Media, wenn man sich damit wohlfühlt, natürlich nur den Bekannten teilt. Das wäre mir noch ganz wichtig, abschließend für Betroffene zu sagen. Und für das Umfeld natürlich weiß ich auch, dass es oft schwierig ist, wenn man nicht versteht, warum die Person jetzt vielleicht gerade irgendwas so stark empfindet, warum sie vielleicht Schmerzen hat, warum sie nicht gut geht. Da ist einfach wichtig, einfach da zu sein. Da zu sein, unterstützen, sich das anzuhören, ohne vielleicht das vorschnell zu verurteilen oder runterzureden, zu bagatellisieren, zu sagen, das ist gar nicht so schlimm, also mir geht es, gibt ja viel Schlimmeres. Also aus meiner Erfahrung ist wirklich das Beste, was man machen kann, einfach nur da sein und sich das anhören, ohne großartig zu verurteilen.
Das war's für heute mit dem Wissenschaftsradio. Falls ihr von Endometriose betroffen seid oder mehr wissen wollt, die Endometriose-Vereinigung Austria bietet auf ihrer Homepage eva-info.at verschiedene Informationen und Anlaufstellen. Ich bin Hanna Jutz, das war das Wissenschaftsradio auf Radio Radieschen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.